Wir hatten im Rahmen der messianischen Psalmen letztes Mal noch Psalm 109 miteinander angeschaut. Und zwar haben wir dort einen speziellen Hinweis gefunden auf Judas, der dann auch im Neuen Testament direkt aufgenommen worden ist. Das war Psalm 109, Vers 8. Seine Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer. Wir haben gesehen, in Apostelgeschichte 1, Vers 20 wird das wieder aufgenommen. Und deshalb wurde dann Matthias als Nachfolger von Judas gewählt, damit wieder die Zahl der Apostel auf 12 kam, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Denn der Auftrag dieser 12 Apostel war ganz speziell im Blick auf das Volk Israel, so wie dann im Gegensatz dazu der Apostel Paulus ein spezielles Apostelamt bekam im Blick auf die nicht-jüdischen Völker. Ich hatte letztes Mal noch angekündigt, wir wollen noch ein paar weitere Verse anschauen in früheren Psalmen, die wir noch nicht angeschaut hatten, die aber auch Judas betreffen. Und zwar schlagen wir jetzt auf Psalm 55. Auch ein messianischer Psalm. Und zwar hören wir plötzlich in diesem Psalm die Stimme des Herrn ab Vers 12 bzw. 13, je nach Bibelausgabe und Zählweise der Verse. Liest jemand Psalm 55, 12 bis 14 oder 13 bis 15?
Verderben ist in ihrer Mitte und Bedrückung und Betrug weichen nicht von ihrem Marktplatz. Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen, sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen in festlicher Unruhe. Der Tod überrasche sie, lebendig mögen sie hinabfahren in den Scheol, denn Bosheiten sind in ihrer Wohnung, in ihrem Innern.
Jawohl. Also wenn wir jetzt doch eine ganze Zahl von messianischen Psalmen, wie wir es hier angeschaut haben, soll das nicht bedeuten, dass es nicht noch mehr messianische Hinweise gibt in den Psalmen. Wir haben einfach die ganz ausgesprochen messianischen Psalmen angeschaut, aber es gibt noch mehr Psalmen, wo manchmal nur einige Verse sich direkt auf den Messias beziehen. Und das muss man so vor Augen haben. Die Psalmen sind ja zur Hauptsache prophetisch. Und die Thematik, die ganz zentral steht, ist der Messias, und zwar sein erstes Kommen in Niedrigkeit als leidender Messias und auch sein zweites Kommen in Herrlichkeit, um als König über alle Könige zu regieren. Wir haben uns ganz speziell auf messianische Psalmen konzentriert, die das erste Kommen Jesu betreffen, also auf den leidenden Messias. Es gäbe so viele weitere, die eben sein zweites Kommen als König beschreiben. Nur als Beispiel für einen ausgesprochenen messianischen Psalm im Blick auf das zweite Kommen Jesu, schauen wir mal an, Psalm 97. Liest jemand gerade die ersten, sagen wir, 5 Verse?
Der Herr ist König, es frohlocke die Erde, es soll sich freuen die vielen Wiesen. Gewölk und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her und verziert seine Bedränger ringsum. Seine Blitze erleuchten die Welt, die Erde sah es
Also diese Verse beschreiben die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, in flammenden Feuer, wie das zum Beispiel 2. Thessalonicher 1 sagt. Und das tausendjährige Reich ist darum im Blickfeld dieses Psalmes, der Herr regiert, es verlocke die Erde. So zum Beispiel dann auch Psalm 99, lies jemand da nur die ersten 2 Verse. Jawohl, auch da die Königsherrschaft des Messias im tausendjährigen Reich, und zwar von Zion aus, von Jerusalem aus. Aber eben, das war nicht unser Thema. Wir finden also so viele Psalmen, wo der Messias spricht, entweder im Zusammenhang mit seinem ersten Kommen oder im Zusammenhang mit seinem zweiten Kommen, wo er spricht oder beschrieben wird. Aber wir müssen sehen, wer spricht weiter in den Psalmen? Das ist der gläubige Überrest aus Israel. Also der Rest oder diese Minderheit, die umkehren wird vor der Wiederkunft Jesu. Das heißt insbesondere nach der Entrückung der Gemeinde, wenn es eine Erweckung geben wird in Israel. Und dieser Überrest Israels wird durch die große Drangsal hindurchgehen. Und in diesen Nöten wird er eben sich dem Herrn zuwenden, Buße tun über die eigene Schuld. Und in dem Zusammenhang haben wir eine ganze Reihe von Bußpsalmen. Und er wird auch in den Nöten der großen Drangsal eben die Hilfe des Herrn im Gebet suchen. Und so sind diese herzzerreißenden Psalmen, wo wir Menschen hören, die ihre ganze Not vor dem Herrn ausschütten, die haben einen ganz speziellen Bezug auf die große Drangsal. Aber nicht nur auf den Überrest Israels in der Zukunft, im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen Jesu, sondern wir sehen auch in den Psalmen den Überrest zur Zeit des Herrn Jesus. Denn auch da gab es einen Teil des Volkes, der umkehrte und auch auf die Predigt von Johannes dem Täufer hörte, die Taufe der Buße auf sich nahm und eben die Schuld bekannte. Und der Herr Jesus hat sich mit diesem Überrest eins gemacht, verbunden. Und wo sehen wir das ganz speziell im Neuen Testament? Dass er sich mit dem Überrest Israels verbindet. Ja, dass er die Jünger nennt, seine Brüder, und er gibt ja auch Maria Magdalena den Auftrag, gehe hin zu meinen Brüdern, Johannes 20, und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ja, aber noch viel früher, wo der Herr sich ganz ausgesprochen verbindet. Ja? Bei der Taufe im Jordan, schlagen wir auf Matthäus 3, da sehen wir den Überrest, der da Buße tut auf die Predigt von Johannes dem Täufer hin. Das beginnt in Matthäus 3, Vers 1 und folgende. Und lies mal, Roland, ab Vers 13 bis 17. Ja, also das Volk lässt sich taufen, alle die umkehren. Sie müssen ihre Schuld bekennen und sich im Jordan taufen lassen. Das geschah damals in Änon, also am Jordan, ganz nahe von der Mündung ins Tote Meer, also auch unweit von Jericho, auch unweit von Qumran, auf der anderen Seite des Jordans. Und da kommt dann der Herr Jesus auch hin, lässt sich taufen. Johannes ist schockiert. Wie geht das, dass er sich taufen lässt? Denn die Taufe war ja für solche, die Buße tun. Und der Herr Jesus musste über keine einzige Sünde Buße tun. Er war der Vollkommene. Aber der Herr überzeugt ihn, dass er sich trotzdem taufen lassen wollte. Und mit dieser Taufe hat der Herr bezeugt, ich mache mich eins mit all denen, die ihre Schuld bekannt haben und sich taufen ließen. Allerdings war damit das Risiko gegeben, dass die Menschen dachten, das ist auch ein Sünder, wie die übrigen. Und darum kam, was man im Judentum nennt, im Talmud, eine Bat Kol, wenn plötzlich eine Stimme, hörbare, akustisch hörbare Stimme aus dem Himmel kommt. Also das kannte man im Judentum als eine Art, wie Gott sich offenbaren konnte in biblischen Zeiten. Und genau hier haben wir eine solche Bat Kol. Plötzlich kommt aus dem Himmel die Stimme Gottes: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und damit wurde von Gottes Seite hier sofort erwiesen, dass dieser eine eben nicht ein Sünder ist wie die übrigen, obwohl er sich taufen ließ, sondern ist der vollkommene Sohn Gottes, der in allem das Wohlgefallen des Vaters hatte. Aber der Jesus hat sich so mit dem Überrest verbunden. Und diese Verbindung mit dem Überrest kommt in den Psalmen ganz eindrücklich so zum Ausdruck. Man kann gewisse Psalmen lesen, da hört man die Stimme des Überrestes, der auch seine persönliche Schuld bekennt, Gottes Hilfe sucht, und plötzlich, ohne wirklichen Übergang, kann man in einigen Versen die Stimme des Herrn Jesus, des Messias, hören. Und das erklärt sich eben dadurch, dass der Herr sich mit dem Überrest eins macht. Und das kommt in den Psalmen immer wieder ganz eindrücklich zum Tragen. Also hier im Psalm 55 haben wir eine solche Stelle, wo plötzlich für ein paar Verse die Stimme des Messias zu hören ist. Und er spricht da von seinem Verräter. Wie nennt er ihn? Tragen wir das ganz kurz zusammen. Psalm 55, Vers 13 oder 14. Jawohl, also Freund, mein Vertrauter und noch vorher?
Ein Mensch meinesgleichen.
Jawohl, ein Mensch meinesgleichen. Der Herr Jesus wurde ja, wie Hebräer 2, Vers 14 sagt, ein wirklicher Mensch. Da können wir das ganz kurz aufschlagen. Ein wirklicher Mensch, aber mit einem ganz wesentlichen Unterschied, der dann doch dort in Hebräer zum Ausdruck kommt. Hebräer 2, Vers 14. Jawohl. Noch weiter? Jawohl. Also der Herr Jesus musste, um Menschen erlösen zu können, musste er Mensch werden. Er wurde kein Engel, denn für die Engel gibt es keine Erlösung. Die gefallenen Engel sind definitiv gefallen, es gibt kein Zurück. Darum heißt es hier, er nimmt sich nicht der Engel an. Oder er ergreift nicht die Engel, das heißt, um sie herauszuführen. Aber Menschen, und da steht nun, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er gleicherweise an denselben teilgenommen. Das gleicherweise kann man auch übersetzen, in ähnlicher Weise teilgenommen. Das heißt, er ist ein wirklicher Mensch geworden, aber es gibt einen Unterschied. und darum das in ähnlicher Weise, denn wir können das in Hebräer 4, Vers 14 finden. Liest jemand? Jawohl, oder ausgenommen die Sünde, so übersetzt die alte Elberfelder. Der Jesus ist ein wirklicher Mensch geworden und weiß auch, was Schwachheiten sind. Das heißt, Schwachheiten bedeutet im Hebräerbrief nie Sünde. Wir sagen manchmal zu Sünden Schwachheiten, aber das ist völlig unbiblisch. Mit Sünden hat der Herr kein Mitleid, aber mit Schwachheiten, dass wir müde sind. Und natürlich sind wir dann, je nachdem, leichter anfechtbar. Der Herr Jesus war müde von der Reise, Johannes 4, und setzte sich da an den Brunnen, Jakobsbrunnen. Und der Herr Jesus war durstig, er war hungrig. Das sind Schwachheiten, aber es wird gesagt, ist in allem in gleicher Weise versucht worden, ausgenommen die Sünde. Das heißt, der Herr Jesus hatte als Mensch nicht die Sünde in sich, wie wir alle, geerbt von Adam seit dem Sündenfall. Und die Sünde in uns bedeutet, dass wir von Adam eine Natur geerbt haben, die sich erweist als eine Kraft in uns, die uns zum Bösen drängen will. Und das war nicht in dem Herrn Jesus. Also ein vollkommener Mensch, ein Mensch meines, sagt er zu Judas, du ein Mensch meinesgleichen, aber eben der Unterschied ist, der Herr Jesus war ohne Sünde. Gut, also wir haben diese drei Bezeichnungen, Mensch für Judas, meinesgleichen, mein Freund, mein Vertrauter. Weiter. Im Vers davor haben wir noch weiteres. Ja, oder genauer? Nicht mein Hasser. Also es war nicht einer, der schon lange sein Feind war, sondern es war ja einer seiner Jünger. Und noch davor? Nicht ein Feind. Er war ja einer seiner Jünger. Und dieser Ausdruck, mein Vertrauter, worin hat sich das ganz besonders gezeigt? Im Leben des Judas, dass er ein Vertrauter des Herrn Jesus war. Ja, wo steht das? Können wir das ganz kurz aufschlagen? Ausgerechnet er hatte die Kasse, die Gruppenkasse. Das ist Johannes 12. Es geht im Zusammenhang um Maria, die Schwester von Martha, die Narde, die den Herrn mit Narde gesalbt hat, einige Tage vor seinem Tod. Und das war ja eine sehr, sehr kostbare Sache, denn die Narde ist eine ganz kleine Blume, die im Himalaya-Gebiet auf 3500 bis 5000 Meter Höhe wächst. Und von dieser kleinen Blume aus der Wurzel gewinnt man eben den Rohstoff, um eben diese kostbare Salbe herzustellen. Und wenn man sich vorstellt, in der damaligen Zeit, vor 2000 Jahren, was die ganzen Transportkosten waren aus Indien, aus dem Hochgebirge, dann versteht man, warum das eben eine so teure Sache war. Und Judas ist da entsetzt, er denkt, man hätte doch dieses Geld besser einsetzen können. Lies jemand Johannes 12, Vers 4?
Es
Jawohl. Also er war ein Dieb. Und er hat Geld veruntreut, das dem Herrn gehörte, zusammen mit den Jüngern. Und ausgerechnet ihm hat der Herr diese Sache anvertraut. Aber man muss sagen, das war ein Testmaterial. Und so ist es, dass Gott uns allen gewisse Dinge anvertraut. Und wir müssen immer denken, das, was Gott uns anvertraut, das ist Testmaterial. Ob wir damit treu sind oder untreu. Und da kam bei Judas eben heraus, dass er ein echtes Problem mit Geld hatte. Und wir sehen das dann auch am Schluss, dass er bereit war, für 30 Silberlinge seinen Herrn zu verraten. Das zeigt sein Geldproblem. Aber eben der Herr Jesus spricht ihn da im Psalm 55 an, mein Vertrauter, mein Freund. Und weiter, im nächsten Vers, was wird da gesagt?
Wir hatten innige Gemeinschaft miteinander.
Jawohl. Und das zeigt er sich eben, nächste Verszeile.
Sind zum Haus Gottes gegangen, in der Menge.
Jawohl. Das Gesetz, die Tora, schreibt ja vor, dass alle Männer in Israel dreimal im Jahr nach Jerusalem gehen mussten zum Tempel. Das war obligatorisch am Passafest, am Pfingstfest und am Laubhüttenfest. Und so war das also sehr oft der Fall, dass der Herr mit seinen Jüngern eben nach Jerusalem ging. Jedes Jahr in diesen 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes ging er mindestens dreimal hinauf. Und wir sehen aber, er ging auch noch mehr. In Johannes 10, Vers 22 ist der Herr Jesus auch am Chanukka-Fest, am Tempelweihfest in Jerusalem gewesen. Das ist dieses Fest der Makkabäer, das angesetzt wurde auf Dezember jeweils. Also in der kalten Zeit des Dezembers war der Herr Jesus auch da im Tempel in Jerusalem. Und so ging er also mit seinen Jüngern immer wieder hinauf. Und es heißt hier, die vertrauten Umgang miteinander pflogen, ins Haus Gottes wandelten mit der Menge. Das Hinaufziehen nach Jerusalem, das war immer eben ein großes Ereignis. Aus dem ganzen Land, auch aus Galiläa, also von sehr weit her, gingen die Leute nach Jerusalem hinauf und gewöhnlich zu Fuß, mussten also mehrere Tagereisen, je nachdem, auf sich nehmen. Und da ging man in Gruppen ging man hinauf. Und zum Beispiel beim Laubhüttenfest war das üblich, dass man bei diesen Reisen hinauf sang man die Stufenlieder. Das sind diese Psalmen 120 sieht man dort in der Überschrift, ein Stufenlied bis 134. Das sind 15 Psalmen, die sind alle überschrieben mit ein Stufenlied. Shir Ma'alot auf Hebräisch, Ma'alot, Mehrzahl von Ma'allah, heißt eigentlich Stufe, Treppe oder gleichzeitig auch Hinaufzug. Und der Sinn ist, Shir Ma'alot bedeutet ein Lied, das man beim Hinaufzug nach Jerusalem, das ja im Bergland von Judäa liegt, dass man da diese Lieder sang. Und zwar unter Flötenbegleitung. Also nicht nur die Gottesdienste im Tempel waren ein besonderes Ereignis, sondern eben auch die ganzen Reisen hinauf. Und so sagt der Herr, die wir ins Haus Gottes wandelten mit der Menge. Ja, und ergänzen wir Psalm 55 jetzt noch mit Psalm 41. Vers 9. Jawohl, gut. Jawohl. Dieser Vers wird im Neuen Testament ausdrücklich auf den Herrn Jesus bzw. auf Judas bezogen. In Johannes 13 können wir das kurz aufschlagen. Da haben wir diesen letzten Abend vor der Kreuzigung beschrieben, im Obersaal, wo die Jünger das Passa essen sollten. Und da sagt der Herr, noch bevor Judas hinausgegangen war, Folgendes in Johannes 13, Vers 18.
Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Aber auf das die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse hinter mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, auf das ihr, wenn es geschieht, glaubet, dass ich es bin.
Jawohl. Und das ist ein direktes Zitat aus Psalm 41. Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wieder mich erhoben. Und die weiteren Verse beschreiben dann, wie der Herr sich mit seinen Jüngern nicht zu Tische gesetzt hatte, sondern wie er sich zu Tische legte. Denn am Passafest hat man im Judentum damals nicht auf Stühlen gesessen am Tisch, sondern auf Polstern gelegen, so wie das die Römer eingeführt hatten ab ihrer Eroberung Jerusalems im Jahr 63 vor Christus. Und die Rabbiner haben gesagt, eben die freien Römer, die pflegen eben zu Tisch zu liegen. Und wir sollen das auch tun am Passafest, weil das eigentlich die Art und Weise ist, wie freie Menschen essen. Und wir feiern am Passa eben unsere Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und so hat also der Herr sich zu Tische gelegt mit den Jüngern. Und plötzlich geht dann Judas hinaus. Der Herr sagt ihm, was du tust, tue schnell. Die Jünger meinten, dir würde noch etwas im letzten Moment noch einkaufen für das Fest. Das heißt also, er ist hinausgegangen ganz, ganz am Anfang. Und der Herr hatte ihm davor einen Bissen gegeben. Das hat nichts zu tun mit dem Passalam. Das war ja die Hauptmahlzeit gewesen. Sondern es gab immer eine Vorspeise. Und da hat der Herr ihm Brot eingetaucht in eine Soße gegeben. Das war übrigens die symbolische Handlung, mit der ein Hausvater den geehrtesten Gast auszeichnete. Und diesen Brotbissen bekam Judas. Und dann ging er hinaus, um seine Verrätertat zu tun. Das zeigt übrigens auch, dass Judas nicht am Abendmahl, das dann im Verlauf der Hauptmahlzeit erst eingesetzt wurde, teilgenommen hatte, sondern er ging schon bei der Vorspeise hinaus. Aber in Übereinstimmung eben mit Psalm 41, Vers 10, selbst der Mann meines Friedens, das ist die hebräische Ausdrucksweise für Freund, der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute. Auch da wird das Vertrauen nochmals hervorgehoben, das sich eben durch das Anvertrauen der Kasse besonders zeigte. Der mein Brot aß, eben diesen Ehrenbissen der Vorspeise, hat die Verse wieder mich erhoben. Ja.
Was bedeutet es, diese Aussage? Oder woher kommt es, die Verse erheben? Muss ja bedeuten.
Ja, also die Verse erheben ist kommt von der Situation her, da gehen zwei hintereinander, oder? Und plötzlich schlägt jemand mit seiner Verse hinten aus, feindlich gegen den, der hinten ist. Das würde man nicht erwarten. So richtig hinterhältig und unerwartet gegen jemanden losschlagen. Ja?
Das sind eigentlich ja doch Bilder, berühmte Bilder vom Nachtmahl falsch, wenn Sie sagen, Judas war nicht mehr dabei, dann ist Abendmahl eigentlich nur der 11 plus Jesus.
Jawohl, also absolut falsch. Judas dürfte nicht dabei sein. Und was dann auch bei Leonardo da Vinci ebenfalls falsch ist, die sitzen alle an einem Tisch, aber die lagen eben auf den Polstern am Triclinum. Das ist so ein dreiteiliger Tisch. Jawohl. Ja, bitte. Ja, also aber eben das Erheben der Ferse bedeutet quasi ein Ausschlagen, mit dem Fuß gegen jemanden kämpfen. Aber wenn das nach vorne wäre, dann schlägt man eigentlich nicht mit den Fersen, oder? Sondern mit dem Fußballen. Aber das Zurückschlagen, das noch unerwarteter ist, das ist dann ein Zurückschlag mit der Ferse.
Ich habe noch eine kleine Schwierigkeit.
Ja. Ja, genau. Das,
davor wurde aber das Mal eingesetzt.
Genau. Aber es ist so, ganz wichtig, Lukas beschreibt seine Berichte nicht immer in zeitlicher Reihenfolge. Er sagt ja in Lukas 1, in der Einleitung zu Theophilus, er habe alle diese Dinge der Reihe nach berichtet. Aber der griechische Ausdruck der Reihe nach bedeutet nicht speziell in chronologischer Reihenfolge, sondern nach einem Ordnungsprinzip. Und wir können sagen, bei Lukas ist es, und auch bei Matthäus sind die Dinge nicht immer in der zeitlichen Reihenfolge, sondern nach einem inhaltlichen Prinzip. Also nach inhaltlichen Kriterien werden gewisse Dinge zusammengefügt, um dadurch eine bestimmte Aussage zu ermöglichen. Während Markus und Johannes sehr streng chronologisch der zeitlichen Reihenfolge nach berichten. Und Lukas stellt also in seiner Darstellung eben dadurch noch dramatischer heraus diese Feindschaft des Judas gegen den Herrn, der da am Tisch, wo dann der Herr auch das Abendmahl eingesetzt hat, dass der da eben präsent war. Aber Johannes, der eben ganz strikt chronologisch berichtet, zeigt uns aber, dass Judas selber doch schon hinausgegangen war bei der Vorspeise. Aber er war eben an diesem Tisch, wo der Herr dann auch das Abendmahl eingesetzt hat, da lag er auch zuerst und stand dann auf und ging hinaus. Ja, gut, und dann war noch eine Frage. Ja, genau. Das wird ja ausdrücklich gesagt in Lukas 6. Können wir das vielleicht noch kurz aufschlagen? Lukas 6, Vers 12. Oder lesen wir zunächst mal ab Vers 13 bis 16. Liest du gerade, Erich? Aha, jemand anders. Bitte, ja. Jawohl. Aber jetzt ist ganz wichtig, der Vers noch davor, Vers 12, liest du jetzt noch dazu?
Und es geschah in selbigen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott.
Jawohl. Also diese Auserwählung der 12 Apostel aus der Menge der Jünger, der zahlreichen Jünger, diese Auserwählung ging eben diese Nacht im Gebet voraus. Und der Herr wusste alles im Voraus, wer ihn verraten würde. Das wird auch Ich gebe nur die Stelle an, in Johannes 6 ausdrücklich gesagt, dass er von Anfang an wusste, wer das sein würde. Johannes 6, Vers 70, Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch, die Zwölfe, auserwählt, und von euch ist einer ein Teufel. 1. sprach aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, er, der einer von den Zwölfen war. Der Herr wusste das ganz genau im Voraus, und eben das macht das Ganze umso dramatisch, wie der Herr da eine ganze Nacht im Gebet zum Vater verharrt und dann eben diese Auserwählung trifft. Diese Auserwählung hat natürlich nichts zu tun mit der Auserwählung vor Grundlegung der Welt, was von den Erlösten gesagt wird in Epheser 1, 3 und folgende, sondern es geht hier um eine Auserwählung für ein Amt hier auf Erden. Aber jetzt ist natürlich wichtig, wenn wir sehen, es war im Alten Testament schon längst vorausgesagt, dass einer der Vertrauten des Herrn sein Verräter werden würde. Und dann haben wir auch diese Erwählung zum Apostelamt in Lukas 6, obwohl der Herr im Voraus wusste, dass einer dann sein Verräter werden würde. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist Judas ein Drama? Das heißt, ich war bei den alten Griechen, bedeutete die Theaterstücke, die man Dramen nannte, eine menschliche Figur, die etwas Schlimmes tut, aber eigentlich gar nicht schuldig ist, sondern in Unwissenheit eben in schwere Verschuldung hineinkommt. Und das nennt man dann eben, das ist tragisch. Ich habe gesagt Drama, nein, eine Tragik, muss ich sagen. Da sagt man, das ist tragisch. Jemand tut etwas Böses, aber das wollte er eigentlich gar nicht. Er kommt einfach da rein und es ist gar nicht wirklich seine Schuld, es ist eben nur tragisch. Und da stellt sich die Frage, ist das auch ein tragisches Ereignis mit Judas? Einer muss das wohl irgendwie tun und jetzt war halt das dieser arme Judas. Wie muss man das von der Bibel hier beantworten? Jawohl, aber ich meine, man könnte sagen, ja, aber im Alten Testament war sie schon vorausgesagt. Jetzt musste die Prophetie musste in Erfüllung gehen. Wie bringt man das mit dem freien Willen zusammen?
Jesus wusste, dass er es tun würde, aber er hat ihn nicht beeinflusst. Er hatte den freien Willen, aber Jesus hat es vorausgesehen, dass es gekommen.
Ja, also nirgends wird gesagt, dass er zuvor bestimmt war, um diese Tat zu tun. Wir können dazu aufschlagen, Apostelgeschichte 2, da haben wir einen ganz entscheidenden Ausdruck. Apostelgeschichte 2, 22 bis 23. Da spricht Petrus anlässlich seiner Pfingstpredigt. Lies jemand?
Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde.
Jawohl. Also hier geht es überhaupt um die Kreuzigung. Menschen haben den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht und dadurch hat Gott dann schließlich die Erlösung geschaffen. Aber jetzt sehen wir hier, wird von diesen Menschen, die den Herrn eben überliefert haben, wir gesagt, in dem Zusammenhang wird gesagt, diesen, übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Der Begriff Vorkenntnis Gottes, ist das überall so übersetzt? Vorher wissen, ja, das ist das Gleiche. Wie? Vorsehung ist auch korrekt. Also, im Griechischen steht hier Prognosis. Und wir kennen das von der Wetterprognose. Und da kann man das sehr gut erklären. Bei der Wetterprognose legt ja niemand fest, wie das Wetter kommen muss. Sondern man erkennt, ja, morgen wird es einen Schneesturm geben, zum Beispiel. Aber diese Vorherkenntnis hat keinen Einfluss auf die natürlichen Abläufe. Und so lesen wir hier von der Prognosis Gottes. Gott weiß im Voraus, was jeder Mensch tun wird. Und damit ist der Mensch also nicht festgelegt durch die Prognosis Gottes. Aber wir lesen dann hier im gleichen Zusammenhang auch von dem bestimmten Ratschluss Gottes. Also Gott hat gewusst, dass diese Menschen in ihrer eigenen Bosheit und in ihrem eigenen verdorbenen Willen seinen Sohn ans Kreuz bringen würden. Und er hat gewusst, dass Judas in seinem eigenen Wollen, in seiner eigenen Geldliebe den Herrn verraten würde. Nun hat Gott beschlossen, dass dies möglich sein kann. Nicht wahr? Gott weiß ja nicht nur, was alles geschehen wird, sondern er weiß sogar, was geschehen würde. In Matthäus 11, gegen das Ende des Kapitels, da schilt der Herr die Städte Kapernaum, Chorazin und Bethsaida. Die Städte, in denen am meisten Wunderwerke geschehen sind und die ihn trotzdem abgelehnt haben. Und dann sagt der Herr: Wehe dir, Bethsaida, Kapernaum, Chorazin, denn wenn diese Wunderwerke in Tyrus geschehen wären früher, dann hätten diese Leute Buße getan in Sack und Asche. Und er sagt auch, wenn diese Wunderwerke in Sodom geschehen wären, die Menschen dort hätten Buße getan in Sack und Asche. Also Gott weiß sogar, was geschehen wäre in Sodom, wenn das Gleiche dort stattgefunden hätte oder in Tyrus. Das ist Gottes Allwissenheit. Also er weiß nicht nur alles, was geschehen wird im ganzen Ablauf der Weltgeschichte, sondern er weiß sogar, und dann natürlich in allen möglichen Kombinationen, was geschehen wäre, wenn wir vor 2000 Jahren gelebt hätten, wenn wir in Jerusalem gewohnt hätten und wenn wir das und das erlebt hätten, wie wir gehandelt hätten. Das ist Gottes Allwissenheit. Aber hier haben wir nun die Vorkenntnis Gottes und dann in seinem Ratschluss hat er das so beschlossen, dass das geschehen kann. Und so haben die Führer des jüdischen Volkes in Jerusalem den Entscheid gefasst im Sanhedrin: Dieser Mann muss sterben. Wir überliefern ihn den Römer und die sollen ihn kreuzigen. Und Gott hat zugelassen, dass dieser Judas eben seine Tat tun könnte. Nicht wahr? Gott könnte auch Dinge in unserem Leben verhindern, die wir tun würden. Das ist ja auch manchmal, stirbt jemand in einem gewissen Alter, man fragt sich, warum hat Gott das zugelassen? Und dann kann auch der Gedanke kommen, ja, wir wissen ja auch nicht, was geschehen wäre im späteren Leben. Und vielleicht hat Gott diesen Menschen bewahrt vor Üblem, das er getan hätte. Also das ist eben Gottes Souveränität, Allwissenheit. Und er kann Dinge verhindern, aber er verhindert nicht alles. Und Gott in seiner Allwissenheit, in seiner Allweisheit beschließt, so soll es stattfinden können. Aber das macht den Menschen nicht eben, das nimmt den Menschen nicht die Verantwortung weg. Gott zieht ihn zur Verantwortung für das, was er getan hat. Natürlich könnte man auch noch ein bisschen weiter spekulieren. Und das hat Augustinus gemacht, um 400 nach Christus. Es gibt ja manchmal Leute, die denken, die Menschen heute mit der modernen Wissenschaft, die haben die Weisheit mit Löffel gegessen. Aber die Menschen früher und so. Aber wenn man mal schaut, welche Gedanken diese Leute früher sich gemacht haben, wo heute kaum einer auf die Idee käme. Augustinus hat sich gefragt, ja, wie wird das einmal sein im Gericht Gottes? Wird Gott den Menschen auch bestrafen für Sünden, die er getan hätte, wenn er die Möglichkeit bekommen hätte? Ja, ist auch nicht schlecht, die Überlegung, oder? Aber man kann sie biblisch beantworten. Nämlich?
Der Herr lehrte, führe uns nicht in Versuchung, in einem Gebet.
Ja, im Vater unser. Da geht es genau darum, dass Gott eben Gottesfürchtige bewahrt, dass sie nicht in Sünde hineinfallen, in die sie hineinfallen könnten. Ja? Aber jetzt eben die Frage, wird Gott Menschen zur Rechenschaft ziehen für Sünden, die sie getan hätten, wenn sie die Möglichkeit bekommen hätten? Man kann es eindeutig beantworten. Ja, das ist ein logisches Argument, gut. Und dann sogar ein ganz direktes Argument aus einer biblischen klaren Aussage. Offenbarung 20. Da haben wir das letzte Gericht nach dem tausendjährigen Reich. Wenn alle Toten seit Kain, die verloren gehen werden, auferstehen zum Gericht, zum letzten Gericht. Liest jemand bitte 20, 11 und folgende.
Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, von dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Städte wurden für sie gefunden. Und ich sah die Toten,
ja, danke. Jetzt, wo finden wir da die Antwort auf unsere Frage? Ja, Vers 12. Die Toten werden gerichtet nach ihren Werken. Also nur das, was de facto geschehen ist. Und wir erfahren aber hier, dass alles in himmlischen Büchern dokumentiert ist. Unser ganzes Leben. Das ist... Das sind auch Taten. Das sind, kann man sagen, Taten in der Gedankenwelt. Ja, das ist eben auch Sünde. Es ist ja wieder ein Unterschied gemacht in Jakobus 1, Vers 13 bis 15. Da sagt Jakobus, dass der Mensch nicht von Gott versucht wird, sondern von seiner eigenen Lust. Das heißt also von dem bösen Verlangen der sündigen Natur, die wir von Adam geerbt haben. Aber dann sagt er, die Lust, wenn sie empfangen hat, gebiert die Sünde. Und die Sünde, wenn sie dann vollendet ist, gebiert den Tod. Nun haben wir hier also drei Generationen. Die Lust, die Sünde, der Tod. Jetzt wüsste man in einem Bibelquiz, was man antworten soll, wenn gefragt wird, wie heißt die Großmutter des Todes? Das ist die Lust. Aber hilfreich ist Folgendes, dass also hier zwischen der Lust und der Sünde unterschieden wird. Das heißt also, wenn wir als Gläubige Tag für Tag eben, das geschieht bis zu unserem Tod und dann, oder bis zur Entrückung, spüren wir, die Gegenwart der Sünde in uns. Und das äußert sich durch böse Gedanken, zum Beispiel. Aber dafür können wir nichts, dass es kommt. Aber sobald wir diesen Gedanken nachgehen und Gefallen bekommen, dann wird es zur Gedankensünde. Und noch weiter, von der Gedankensünde ist dann noch ein weiterer Weg bis zur Tat, bis zur sündigen Tat. Aber das können wir also unterscheiden, das müssen wir unterscheiden, weil die Bibel ganz klar diese drei Generationen differenziert, in Jakobus 1, 13 bis 15. Ja, und so wird eben das Gericht auch geschehen nach entsprechenden Gedanken. Das wird auch in 1. Korinther 4, dort allerdings in einem positiven Zusammenhang gesagt, dass eben auch die Gedanken, die Ratschläge des Herzens ans Licht gebracht werden, vor Gottes Thron. Und dort heißt es allerdings dann im Blick auf die Gläubigen, und dann wird einem jeden das Lob werden von Gott. Das heißt, es wird für Gläubige sogar Belohnung geben für Dinge, die sie sich nur in Gedanken vorgenommen hatten, vielleicht gar nie umsetzen konnten. Also die biblische Lehre ist überhaupt nicht die Lehre eben der Welt, die sagt, Gedanken sind frei. Nein, eben es braucht eine Gedankenzucht, sodass eben die Lust nicht zur Sünde wird in Gedanken und schon gar nicht in Tat. Und Gottes Gericht also beruht auf der Dokumentation von allen Werken der Menschen. Aber eben nicht aufgrund der Werke, die sie getan hätten, sondern nur die sie getan haben. Und so ist es natürlich Gottes Souveränität. Ein Mensch könnte sagen, ja, aber warum hast du mich nicht schon von Mutterleibe an sterben lassen, dann hätte ich nie diese Verbrechen begangen. Nun, das ist Gottes Souveränität und da kann der Ton eben nicht zum Töpfer sagen, was tust du da? Und natürlich, wie müssen wir denken an Jesaja 55, wo Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, und zwar so, wie der Himmel höher ist als die Erde. Und wir wissen ja, dass das Weltall, die Dimensionen hat man ein bisschen erkundet, bis zu den fernsten je gesehenen Galaxien, aber es ist immer noch nicht fertig. Es übersteigt alle menschlichen Vorstellungen, und so sind Gottes Gedanken über uns Menschen und wer sind wir, dass wir sagen könnten, warum hast du so gehandelt und nicht anders? Es ist Gottes vollkommene Weisheit. Aber, wir kommen jetzt zurück auf Judas, er ist also nicht eine tragische Figur in der Geschichte, sondern er ist ein Mensch, der verantwortlich war vor Gott und der gewählt hatte, so seinen Versen gegen den Herrn Jesus zu erheben. Und er wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Eben, er war nicht also von Gott einfach bestimmt, sondern Gott hat in seiner Vorkenntnis gewusst, dass er das tun würde. Und darum konnte er seinen Propheten im Alten Testament mitteilen, dass es so kommen würde. Ja, noch etwas dazu? Sonst machen wir jetzt 20 Minuten Pause. Nach diesem Nachtrag über Judas gehen wir jetzt weiter zu dem messianischen Psalm 118. Wir lesen zunächst den Psalm miteinander durch.
Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Er sagte Israel, ja, seine Gnade währt ewig. Es sage das Haus Aaron, ja, seine Gnade währt ewig. Es sagen die den Herrn fürchten, ja, seine Gnade währt ewig. Aus der Bedrängnis rief ich zu Ja, Ja antwortete mir in der Weite. Der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Der Herr ist für mich unter denen, die mir helfen. Ich werde herabsehen auf meine Hasser. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Alle Nationen hatten mich umringt, im Namen des Herrn. Ja, ich wehrte sie ab. Sie hatten mich umringt, ja, mich eingeschlossen. Im Namen des Herrn, ja, ich wehrte sie ab. Sie hatten mich umringt wie Bienen. Sie sind erloschen wie Dornenfeuer. Im Namen des Herrn, ja, ich wehrte sie ab. Hart hat man mich gestoßen, um mich zu Fall zu bringen, aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke und mein Gesang ist ja. Er ist mir zur Rettung geworden. Klang von Jubel und Heil ist in den Zeiten der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahs erzählen. Hart hat mich Jah gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Ja, will ich preisen. Dies ist das Tor des Herrn. Gerechte ziehen hier ein. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott. Ich will dich preisen, mein Gott, ich will dich erheben. Preis den Herrn, denn er ist gut. Ja, seine Gnade währt ewig.
Vielen Dank. Also wir sehen in diesem Psalm wieder ein Beispiel, wo der gläubige Überrest spricht, der durch die Nöte der großen Drangsal hindurchgehen wird. Und dabei handelt es sich also um diesen Drittel des jüdischen Volkes, der in dieser Zeit schließlich noch überleben wird. Zwei Drittel der Bevölkerung in Israel wird umkommen in den Kriegen der großen Drangsal. Also in dieser Zeit von 3,5 Jahren, gerade vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus als Richter und König der Welt. Und da haben wir zum Beispiel diese Verse, Vers 10, alle Nationen hatten mich umringt. Gewiss, im Namen des Herrn vertilgte ich sie. So wird der Überrest eben bedroht werden in seiner Existenz, so wie das ganze Volk Israel in der großen Drangsal, aber schließlich auch mit der Hilfe des Herrn dann einen überwältigenden Sieg erlangen. Und so sehen wir also diesen Überrest, der hier spricht. Und warum ist es denn ein messianischer Psalm? In Vers 22 finden wir die Aussage, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und dieser Vers wird auch im Neuen Testament vom Heiligen Geist aufgenommen und direkt auf den Herrn Jesus bezogen. Also das Neue Testament macht klar, Psalm 118 ist ein messianischer Psalm. Und wir werden noch mehr finden, wo eben direkt der Herr prophezeit wird. Aber es ist noch nicht so wie im Psalm 22, wo eigentlich im ganzen Psalm der Messias spricht, sondern wir finden hier jetzt mehr den Überrest, der spricht, und dann in einzelnen Versen prophetische Hinweise auf den Messias, auf den Herrn Jesus. Wenn ich diese Klärung gemacht hatte, schon am Anfang der ersten Stunde, von wem sprechen die Psalmen? Eben, sie sprechen von dem Messias. Wir hören ihn sprechen im Zusammenhang mit seinem ersten Kommen, im Zusammenhang mit seinem zweiten Kommen. Wir finden den gläubigen Überrest aus Israel zur Zeit seines ersten Kommens oder im Zusammenhang mit seinem ersten Kommen und im Zusammenhang mit seinem zweiten Kommen. Jetzt müssen wir aber nicht die Psalmen darauf beschränken. Das ist einfach wichtig, damit wir verstehen, was wird nun ganz direkt in diesen Psalmen ausgesagt. ich möchte vielleicht ein Beispiel geben. Schlagen wir mal einfach auf Psalm 10. Liest jemand Psalm 10, Verse 1 bis 3? Jawohl. Also hier finden wir den Gesetzlosen, Vers 2. Also hebräisch Rasha, der Gesetzlose, oder eben andere Übersetzungen haben, der Gottlose. Das bezieht sich sehr direkt auf den Antichristen. Diesen Menschen der Sünde, der kurz vor dem Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt als falscher Messias in Israel auftreten wird und die Masse verführen wird. Das ist der Gesetzlose, so wird er auch genannt in 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Der Gesetzlose, der Mensch der Sünde. Und hier sehen wir also den Überrest, der eben von diesem Gesetzlosen verfolgt wird, vom Antichristen. Und er spricht, der Überrest in Vers 1, von den Zeiten der Drangsal, durch die sie ihn durchgehen müssen. Aber wenn wir erkennen, was das in prophetischer Hinsicht bedeutet, darf uns das nicht davon abhalten, uns zu fragen, was bedeutet das für uns? Also die Psalmen waren immer dazu da, um den Gläubigen, die durch ähnliche Situationen hindurchgehen, ganz direkten Trost zu geben. Denn zu allen Zeiten kann der Gläubige erleben, wie Gesetzlose sich gegen ihn wenden. Und zu allen Zeiten kann der Gläubige erleben, wie er durch Zeiten der Drangsal hindurchgehen muss. Aber das ist natürlich nicht die große Drangsal. Aber die Parallelen sind ganz direkt. Und so gab das Buch der Psalmen den Erlösten, den Gläubigen zu allen Zeiten Trost. Und zwar direkten Trost. Das schwächt also nichts ab, wenn wir sagen, Psalm 10 bezieht sich eigentlich in der direkten Auslegung speziell auf die große Drangsal vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Aber in der Anwendung bezieht sich das auf alle, können wir es anwenden auf alle Zeiten. Und so haben die Erlösten im Alten Testament mit den Psalmen gewaltigen Trost erlebt. Und in so vielen Psalmworten direkt ihre Empfindungen und Gefühle ausdrücken und vor Gott bringen können. Und das gilt auch für die ganze Geschichte der Kirche in den vergangenen 2000 Jahren, wo die Erlösten in allen Jahrhunderten immer wieder direkten Trost aus diesem Buch schöpfen konnten, weil es genau ihre Gefühle und ihre Empfindungen und ihre Nöte und auch ihr Schreien zu Gott ausdrückte. Nehmen wir mal Hebräer 13 noch dazu. Dann sehen wir, wie das Neue Testament die Psalmen eben ganz direkt auf uns anwendet. Hebräer 13, liest jemand die Verse 5 und 6? Jawohl, jetzt Frage, woher kommt dieses Wort? Der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten. Was wird mir ein Mensch tun? Ja, laut. Nein, ganz wörtlich, der Herr ist mein Helfer. Psalm 118, Vers 6 hatten wir doch gerade vorhin, gelesen, Vers 6, der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten, was soll der Mensch mir tun? Das ist ein Zitat aus Psalm 118. Und der Hebräerbrief erklärt nun, sodass wir kühn sagen können. Und sehen wir also, wie Psalm 118, obwohl es sich bezieht auf den Überrest, der eben bedroht wird von den ihn umgebenden Nationen, die Israel ausrotten wollen, der Hebräerbrief bezieht diesen Psalm direkt auf uns, wir können so sprechen wie der Überrest. Also diese Unterscheidung zwischen Auslegung und Anwendung ist wichtig, damit wir nicht alles durcheinander bringen. Wir müssen sagen, Auslegung ist die Erklärung, was der Text direkt bedeutet. Und Anwendung ist, wenn der Text auf bestimmte ähnlich gelagerte Situationen angewendet wird. Das ist keine Abschwächung. Also das Bibelwort hat nicht weniger Kraft. Und so müssen wir die Psalmen lesen und auch direkt auf unser Leben übertragen. Obwohl wir immer im Hinterkopf wissen, auch wenn das jetzt sich auf Israel bezieht und direkt in der direkten Aussage oder auf diese und jene Zeit, so hat das Wort Gottes eben immer seine volle moralische Kraft für unsere Herzen. Und wir können uns auf diese Versen ganz für uns abstützen und kühn sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Übrigens, wenn ihr gerade da seht in Hebräer 13, woher kommt denn dieses Wort? Ich will dich nicht verlassen, noch dich versäumen, noch dich verlassen. Gerade davor. Josua 1, Vers 5. Und wenn wir dort nachschlagen, dann sehen wir, das hat Gott zu Josua gesprochen, bevor er das Land eroberte. Ja, und jetzt hier wird gesagt, denn er hat gesagt, das wird direkt auf uns bezogen. Also begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, keine Geldliebe, wir haben einen Herrn, der uns versprochen hat, uns nicht zu versäumen, uns nicht zu verlassen. Könnte jemand sagen, aber das hat Gott Josua gesagt. Ja, natürlich hat das Josua gesagt. Aber das Wort Gottes hat eine so starke moralische Kraft, das will der Herr auch uns sagen. Obwohl wir sind nicht daran, das verheißene Land einzunehmen, ja? Aber wir stehen auch vor Aufgaben, die Gott uns gegeben hat und die uns vielleicht zu groß erscheinen. Und dann dürfen wir uns auf dieses Wort berufen. Aber natürlich dabei bedenken, Gott hat Josua gesagt, ich will dich nicht versäumen. Und hat auch gesagt, er soll über das Wort Gottes nachsinnen, Tag und Nacht, nach dem Wort Gottes handeln, nicht davon abweichen, nach rechts noch nach links. Das gehört natürlich damit mit dazu. Und so müssen wir sagen, in der Auslegung bezieht sich Josua 1, Vers 5 auf Josua, aber in der Anwendung auf uns Gläubige. Aber diese Unterscheidung von Auslegung und Anwendung ist darum so wichtig, weil es gibt natürlich Verse, die können wir jetzt nicht anwenden. Wo wir mit dem Licht des Neuen Testaments sehen, nein, das können wir jetzt nicht auf die Gemeinde übertragen. Zum Beispiel, 5. Mose 28, sagt Gott, wenn ihr treu das Wort beobachtet und einhält, dann werde ich euch segnen. Und zwar werden dann die irdischen Segnungen aufgezählt. Es wird im Stall wird es nur noch gut gehen, auf dem Feld wird es gut gehen. Gott wird allen möglichen irdischen Segen geben und wird auch vor Krankheit bewahren. Ja, und das Neue Testament zeigt uns, nein, wir, die wir zur Gemeinde gehören, haben nicht eine Zusage für irdischen Segen, sondern die Gemeinde hat vor allem den himmlischen Segen. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Aber wir haben nirgends einen Vers, der uns sagt, dass Gott uns gesegnet hat mit jeder irdischen Segnung. Nun, wir können gerade heute in unserer heutigen Zeit und hier in Europa sagen, ja, wir haben einen gewaltigen irdischen Segen. Ja gut, aber das war nicht verheißen. wenn Gott uns das gegeben hat, dann ist das ein Supplement. Also eine Zusatzgabe, die eigentlich gar nicht in der Verheißung Gottes drin ist. Und wir dürfen sie dankbar aus der Hand Gottes nehmen, aber dann sind wir auch natürlich gefordert, damit richtig umzugehen als gute Verwalter Gottes und uns nicht in diesen Dingen verlieren, unser Herz nicht daran binden und so weiter. Aber das ist nicht die Verheißung Gottes an uns. Und wenn nun eben Gläubige krank werden und durch schwere Schicksalsschläge hindurchgehen, dann heißt das nicht automatisch, die waren untreu. Und zwar einfach darum, weil diese irdischen Verheißungen, das waren die typischen Verheißungen, die Gott seinem irdischen Volk gegeben hat. Und genauso hat Gott eben seinem himmlischen Volk typischerweise die himmlischen Segnungen gegeben. Ja, da hinten ist noch eine Frage. Ja, genau. Genau, das ist ein richtiger Unterschied, dass das Irdische vergänglich ist, während das Himmlische bleibt. Aber ich will damit eben zeigen, wie wichtig es ist, dass man immer diese Unterscheidung macht von Auslegung und Anwendung. Und bei der Anwendung muss man immer beachten, ist das in Übereinstimmung mit dem, was das Neue Testament für die Gemeinde lehrt. Und wenn wir diese Unterscheidung nicht machen, dann haben wir nachher den ganzen Salat und Durcheinander, den wir in der Christenheit sehen. Und da wird gesagt, ja, eigentlich sollten Christen, wenn sie treu sind, dann sollten sie kein Rost am Auto haben und dann sollte es ihnen gut gehen. Und natürlich in der dritten Welt, die Massen, die rennen solchen Predigern nach. Ja, die kennen ja nichts anderes als Armut und plötzlich kommen der amerikanische Prediger oder auch aus Deutschland und sagen, Gott will, dass es uns gut geht. Gott will den Wohlstand. Und das ist, es ist nichts anderes als Verführung und Irrlehre. Und ja, dann kommen Sie mit den Bibelstellen, das steht doch so. Ja, klar steht es so. Und wem sagt das Gott? Israel. Jawohl. Und nicht der Gemeinde. Und das dürfen wir nicht einfach so übertragen. Also wir müssen mit Bedacht sehen, was ist die Auslegung des Textes und dann die Anwendung im Rahmen, im Licht des Neuen Testaments. Und wenn das Neue Testament eben das auch so auf uns bezieht, dann von ganzem Herzen, ja, so dass wir kühn sagen mögen, der Herr ist mein Helfer. Was sollte der Mensch mir tun? Gut, gehen wir zurück zu Psalm 118. Das war nur ein kleiner Exkurs. Genau. Sie haben jetzt welchen Vers gemeint?
Es beginnt in Vers 5. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jah. Jah antwortete mir in der Weite.
Genau. Das ist also eine Kurzform von Yahweh. Yahweh heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und die Kurzform kommt einige Male in poetischen Texten des Alten Testaments vor. Aber nicht zum ersten Mal überhaupt hier. Das kommt schon vorher vor. Und übrigens jedes Mal, auch wo es steht, Halleluja. Das sind eigentlich zwei Wörter. Zum Beispiel Psalm 111 in der Überschrift. Sieht man dort? Vielleicht ist es übersetzt mit lobet den Herrn. Aber im hebräischen Text steht Halleluja. Das sind zwei Wörter. Hallelu heißt lobet. Die Befehlsform von Halal. Lobet und Ja. Das ist dann die Kurzform von Yahweh. J-A-H, ja, genau. Ja, ja. Ja, und das H sollte eben hörbar sein. Halleluja. Ja, so wie Yahweh sollte man eben aussprechen mit einem hörbaren H. Nicht ein CH, nicht Yahweh, ja. Wie manche sagen, das ist falsch, sondern Yahweh, also mit hörbarem H. Ja, gut, aber wenn man es falsch ausspricht, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man weiß, was es bedeutet. Gut, Jetzt sehen wir also den Überrest in der Not der Drangsal und wie Gott ihn dann befreit. Und der Überrest sagt in Vers 14, meine Stärke und mein Gesang ist Jah. Und er ist mir zur Rettung geworden. Ja, also Gott rettet den Überrest. Er wird ihm zum Retter. Und von diesem Retter ist auch die Rede in Vers 22. Liest nochmals jemand. Wer liest? Vers 22.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden.
Jawohl. Also, der Messias wird hier genannt Eckstein oder einfach der Stein. Und bevor wir da auf die Bedeutung näher eingehen, vielleicht noch eine Erklärung zu dem Ausdruck Bauleute. Zur Zeit des Herrn Jesus hat man im Hebräischen bzw. im Aramäischen die Bibellehrer, die Rabbiner, unter anderem genannt die Bauleute. Und darum hat man zur Zeit Jesu, also diesen Vers auf Anhieb, so verstehen müssen, der Stein, den die Bibellehrer, die Rabbiner, verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und wenn da vom Eckstein die Rede ist, müssen wir uns natürlich fragen, was bedeutet ein Eckstein? Das ist uns heute nicht mehr so geläufig in der modernen Architektur, aber wie war das in der Antike? Ein tragender Stein? Also wo? Wo im Bauwerk? Das wäre der Schlussstein. Den Ausdruck Schlussstein finden wir in Sacharja 4. Aber der Eckstein ist noch etwas anderes. Ja, und zwar ist es eigentlich der erste Baustein, der auf das Fundament, und das sollte ja ein Felsfundament sein, ja, aufgelegt wird. Und durch seine Position gibt er bereits zwei Mauerlinien an. Und so ist das eben quasi der wichtigste Stein, denn er legt eigentlich alles Weitere fest. Und in Jesaja 28 finden wir nochmals eine Stelle über den Messias als den Eckstein. Jesaja 28, Vers 16. Und da muss man bedenken, dass auch die Rabbiner im Altertum, die haben diese Stelle auf den Messias bezogen. Die haben gesagt, dieser Eckstein, das ist der Messias. Wer liest 28, Vers 16? Jawohl. Also, hier wird er auch wieder genannt, Stein. Allerdings hier ein Stein in Zion. Was ist Zion? Jerusalem, aber vielleicht noch... Wie? Ja, Zion ist die Bezeichnung für den Tempelberg in Jerusalem. Auf seinem Südabhang war ursprünglich das Städtchen Salem, dann Jerusalem, gebaut. Das war eben diese Stadt, die David erobert hatte und dann Ir David, Davids Stadt genannt hatte. Und von dort aus hat Salomo die Stadt dann ausgebaut bis auf die Bergspitze und hat dann auf die Bergspitze den ersten Tempel gebaut. In der Zeit der Könige wuchs dann Jerusalem nach Westen hinüber, auch auf die Nachbarhügel hinaus. So ist Jerusalem gewachsen. Und im Alten Testament wird dann Zion eben als Ersatznamen für Jerusalem. Also der Name bezeichnet ursprünglich den Tempelberg, auf dessen Südabhang die kleine Stadt Jerusalem gebaut war, aber dann im erweiterten Sinn eben die ganze Stadt Jerusalem, auch in ihrer späteren Vergrößerung. Ja, richtig. Pars pro toto in der lateinischen Poesie, ein Teil gilt für das Ganze. Ja? Zum Beispiel in der lateinischen Poesie kommt der Ausdruck vor, Schiffsbug, der bezeichnet dann das ganze Schiff. Oder jemand kommt unter den Balken und der Hausbalken steht dann für das ganze Haus. Ja. Und so eben Zion, der Tempelberg, steht für ganz Jerusalem. Also, wichtig, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, das heißt ein Stein im Zusammenhang mit dem Tempelberg. Und dann wird dieser Stein weiter bezeichnet als ja, zuerst ein bewährter Stein. Also wörtlich einen Stein der Bewährung. Also ein Stein, der sich auch wirklich eignet dafür. Es gibt Gestein, das ist zu schwach, zu weich. Zum Beispiel Golgatha war ja ein Steinbruch außerhalb der Tore Jerusalems, außerhalb der Stadt. Und man hat dann diesen Steinbruch aufgegeben, weil das übrig gebliebene Stein, es gab noch so einen etwa 12 Meter hohen Felsen inmitten des Steinbruchs, das war zu weich, dass man es als Baumittel hätte verwenden können. Und dann haben die Römer aus diesem Steinbruch eine Kreuzigungsstätte gemacht. Ja, also ein Stein der Bewährung, das ist eben ein Stein, der wirklich als Baustein auch wirklich dienlich ist. Weiter, wurde schon gesagt, ein kostbarer Eckstein, das zeigt also den Wert, den besonderen Wert dieses Steines. Und weiter?
Und bei mir steht noch Grundstein.
Ja, genau. Wohlgegründet. Im Hebräischen heißt es wörtlich ein Stein festester Gründung. Das heißt also, dieser Stein ist gleichzeitig ein Fundament. Und das ist natürlich ungewöhnlich, weil normalerweise war ja der Eckstein der erste Stein, der aufs Fundament aufgelegt wird. Und hier ist dieser Stein gleich auch Fundament. Wie geht das? Nun, genau so war es beim Tempel von Salomo. Und natürlich bei allen, auch beim späteren zweiten Tempel. Die Bergspitze, auf die Salomo das Allerheiligste baute, ist identisch mit diesem massiven Felsblock in dem heutigen Felsendom auf dem Tempelplatz. Da haben ja die Muslime einen Dom rundherum gebaut. Das ist der höchste Punkt des Berges. Und man sieht heute noch die Spur, wo die Südmauer aufgelegt war. Und zwar ist das eine Zone von 3,15 Meter Breite. Das Fundament wurde da künstlich abgeflacht. Das hat man so gemacht im Altertum. Die Stelle auf dem Felsfundament, wo man die Steine auflegen wollte, wurde eben vorher noch bearbeitet. Ja, und nach 1. Könige, Beschreibung des Tempels, wird gesagt, dass die Dicke der Mauern des Allerheiligsten waren 6 Ellen. Ja, die Königselle, 52,5 Zentimeter, mal 6 gibt 3,15 Meter. Jetzt sieht man aber keine weitere Spur mehr auf dem Felsen. Und dann kann man sich überlegen, ja gut, aber da im Süden haben wir die Mauer auf dem Felsen, aber im Westen hat der Fels eine ganz scharfe, natürliche Kante. Es könnte ja sein, dass die Mauer eben entlang dieser Kante gebaut wurde. Und dann auch im Norden wieder eine scharfe Kante. Das geht. Ja gut, dann hat man, wenn man sich mal das so einzeichnet, auf einen Plan, gibt das einen Abstand von der Südmauer bis zu dieser hypothetischen Nordmauer von 20 Königsellen. Und das ist genau das Maß in 1. Könige für das Allerheiligste. Das war ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. Jetzt kann man das schön so einzeichnen auf dem Felsen, dieses Quadrat. Und dann fällt einem auf, ganz zentral, und zwar mit den Seitenlinien parallel zu diesen Mauerlinien gibt es eine Vertiefung von 131 Zentimeter Länge. Ja, was ist das für eine Vertiefung? Das ist die Vertiefung für die Bundeslade. Denn wir lesen ja in 1. Könige 8, dass Salomo das Allerheiligste, den Sprachort, zubereitet hat, ein Ort, um dahin zu setzen, die Lade des Bundes. Die sieht man heute noch, diese Vertiefung. Leider darf man jetzt nicht mehr rein in den Dom seit dem Jahr 2000. Aber ich hab's gesehen. Ist also klar sichtbar. Und die Bundeslade hatte eine Grundlänge von 2,5 Ellen. Das entspricht 131 Zentimeter. Also, das ist das Allerheiligste. Und jetzt sehen wir, dieser Fels ist das Fundament, denn die Südmauer ist ja darauf aufgebaut. Aber gleichzeitig der Eckstein, denn die Mauerlinie im Westen wurde ja schön parallel entsprechend der natürlichen Kante gebaut und dann auch im Norden. Und dann fällt noch etwas auf, die Ostmauer draußen, die Ostmauer des Tempelplatzes, wo auch das goldene Tor ist, die verläuft parallel zu dieser Westkante des Felsens. Das heißt also, offensichtlich hat man die Ostmauer, die übrigens als einzige der äußeren Mauer seit Salomo nie die Richtung gewechselt hat. Alle anderen wurden ja später erweitert, versetzt. Aber die Ostmauer blieb immer gleich, weil das Kidron-Tal konnte man nicht auffüllen, um auch diese Mauerlinie noch zu erweitern nach Osten. Das heißt also, diese übrigen Mauerlinien wurden alle nach dem Felsen ausgerichtet. So ist der Eckstein wirklich eben der Normstein gewesen für die ganze Architektur. Und interessant ist nun Folgendes: Wenn man vom höchsten Punkt des Tempelberges, des Berges Zion, eine Linie zieht, im rechten Winkel zur Ostmauer, die ja seit Salomo die Richtung nie geändert hat und eben parallel ist zur Westkante des Felsens, dann gelangt man auf den höchsten Punkt des Ölbergs. Und dort war der Altar für die rote Kuh. Nach 4. Mose 19, mit diesem Opfer wurde überhaupt die Grundlage gelegt, dass man den Priesterdienst in Jerusalem tun konnte. So ist also der höchste Punkt des Ölberges mit dem Altar der roten Kuh, mit dem höchsten Punkt des Tempelberges, so durch eine Linie verbunden im rechten Winkel zur Ostmauer, die eben bestimmt ist durch den Eckstein. Das ist fantastisch, nicht wahr? Ich war gerade vor kurzem, war ich oben auf der Auffahrtskirche, die ist ja 60 Meter hoch, also bis zum Spitz. Da bin ich ganz hoch gegangen und war noch ziemlich dramatisch, wie ich das dann hingekriegt habe, schlussendlich da raufzukommen. Ich habe etwa 5-6 Mal gefragt, immer jemand anders. Und schließlich hat das dann geklappt, weil die Äbtin, die war eben außer Hause, die war auf dem Markt und konnte nichts dazu sagen. Ja. Also bin ich hochgegangen und da hatte ich natürlich genau diese Linie zum Felsendom, wo das Tempelhaus war, das Allerheiligste, und zur Treppe, die man dort sieht, wo ursprünglich der Tempelchor gesungen hat vor dem Tempelhaus. Also in einer Linie, schön. Ja, jetzt sehen wir, also Jesaja 28 nimmt eigentlich wörtlich Bezug auf diesen ganz besonderen Eckstein des Tempels. Und das wird zum Bild für den Herrn Jesus. Wir fahren dann nächstes Mal weiter, weil wir dann sehen werden, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, bedeutet, die Rabbiner haben den Messias verworfen und dadurch wurde er zum Ausgangsstein für ein ganz neues Gebäude. Und dieses Gebäude hatte der Herr Jesus in Matthäus 16 angekündigt, indem er zu Petrus sagt: Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und da ist der Herr Jesus dieser Eckstein der Gemeinde, die eben entstehen konnte, nachdem die führenden Juden in Jerusalem den Messias verworfen hatten. Und vielleicht zum Schluss wollen wir in dem Zusammenhang noch Psalm 118, Vers 23 lesen. Wer liest?
Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen.
Jawohl. Das können wir jetzt wieder verknüpfen mit dem, was wir gelesen haben in Apostelgeschichte 2. Petrus sagt, dass der Herr Jesus durch Vorkenntnis Gottes und nach bestimmten Ratschluss Gottes wurde er von euch Gesetzlosen überliefert, um ihn zu kreuzigen. Gott hat also beschlossen, so soll es geschehen. Der Messias wird verworfen werden, aber dann werde ich etwas ganz Neues machen. Die Gemeinde. Und der Vers sagt, von dem Herrn aus ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dieses Wunder, dass einerseits das irdische Volk, also die verantwortlichen Führer, den Messias verworfen haben und dann hat Gott das Geheimnis und das Wunder der Gemeinde realisiert und umgesetzt. Und davon wollen wir eben mehr hören nächstes Mal. Das heißt, nächstes Mal, wenn wir weiterfahren mit den messianischen Psalmen. Peter wird vielleicht nochmals kurz erklären, was nächstes, also in der nächsten Bibelklasse geschehen wird. Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, du bist mit niemandem zu vergleichen und wir sind dir so dankbar, dass du gekommen bist und alle diese Verheißungen und Voraussagen über den Erlöser erfüllt hast. Du bist dieser Stein und du ließest dich von den Bauleuten verwerfen. Und nun hast du so etwas Wunderbares, Neues geschaffen, die Gemeinde. Und wir, die wir dir angehören, dürfen Teil sein dieses Gebäudes, wo du selbst der Eckstein bist, der alle Vorgaben gibt. Und so bitten wir dich auch, dass du uns hilfst, wirklich uns nach dir und nach deinen Normen allein auszurichten, nicht nach menschlicher Fantasie und menschlicher Meinung, sondern das, was dir und deinem Wort entspricht. Wir danken dir für diesen Nachmittag und wir danken dir, dass wir dich in deinem Wort wieder neu finden durften. Amen.